Ich habe gerade gehört, dass noch einige da sind, die neu hier sind. Also stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Günther Lorz mit meiner Frau. Wo sitzt sie? Da versteckt sie sich. Wir sind seit eigentlich Urgestein dieser Gemeinde, seit über 40 Jahren. Ich habe das gerade mal so überschlagen. Und als ehemalige Leiter und Ältester sind wir jetzt in einer Situation und sagen, wir sind auf Rente. Ist auch eine ganz gute Erfahrung, mittlerweile schon seit ein paar Jahren. Und trotzdem darf man nochmal aufstehen und vorne sein und so und unterstützen. Und das ist sehr gut, sind wir ganz froh drüber. Wenn ich heute Morgen so die Lieder mir angehört habe, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch auf irgendetwas vorbereitet, man sucht immer nach dem Einstieg. Ne? Wie kann man das am besten machen und die Leute abholen? Und auf die Predigt bezogen hatte ich eigentlich nichts für heute. Dann ist man ja hellhörig, dann höre ich mir die Lieder an. Da habe ich festgestellt, ich könnte eigentlich zu jeder Zeile irgendwie einen Bezug herstellen, was vielleicht ermutigend ist oder so. Vielleicht geht euch das auch so. Deswegen habe ich mir gesagt, wir haben die Lieder gehört, wir haben den Inhalt gehört. Das war der Input, also das Abholen. So ist das. Okay, Thema heute. Ich hatte das neulich einfach diese Überschrift gelesen aus dem Titusbrief und das war überschrieben nochmal mit das Verhalten der Christen in der Welt. Da kannst du ja sagen, die Augen verdrehen und sagen, also geht das schon wieder los, ne? Da habe ich genug mit zu tun. Dann habe ich gleich dazu an das Wort gedacht, dass wir aber nicht von der Welt sind. Also ist das schon wieder eine andere Perspektive, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Und in diesem Titusbrief, den Paulus geschrieben hat, Titus 3, 1 bis 8, gucken, klappt nicht. Ja, bei Zeiten, ne? Ich werde es gleich sowieso nochmal vorlesen. Und da geht es um Erinnerung. Paulus sagt, erinnere die Gemeinde an 1, 2, 3, 4 und die verschiedenen Punkte, die dann kommen. In diesem Fall ist es so, dass es ziemlich klein ist. Ich hatte das einfach nur in eine PDF umgewandelt und gedacht, naja, wird schon klappen. Okay, wer eine Bibel hat, Smartphone, sonst was, kann eben Titus 3, 1 bis 8 mitlesen. Und das fängt an im ersten Vers mit, erinnere sie. Das geht um die Geschwister dort in der Gemeinde. Staatliche Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn eins waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Vers 4. Aber als die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung, wir kennen auch das Wort, das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch die Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott kommen und gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen, sagt Paulus. Paulus schrieb das an den Titus. Die waren gemeinsam auf Kreta gewesen, schon vorher. Paulus war dann eher wieder abgereist und jetzt kriegt Titus diesen Brief, um das weiterzuführen, wo sie schon mit angefangen waren. Er sollte älteste Leiter einsetzen dort in der Gemeinde. Interessanterweise auch für uns. Das sind die biblischen Wurzeln, die auch wir haben, dass wir Leiter einsetzen, dass wir Älteste einsetzen in der Gemeinde. Also da kommt das her. Das hat immer noch Bestand, weil es eine gute Ordnung ist. In dem Brief unter anderem werden auch so die Anforderungen beschrieben, die an Leiter in der Gemeinde gestellt sind. Und dann wird auch geschrieben über Jung und Alt, wie sie sich miteinander, wie sie miteinander umgehen sollen und wie dort eine gute Ordnung in der Gemeinde hergestellt wird. Wie kommen die ersten Christen auf Kreta? Also man vermutet, dass es dadurch geschehen ist, dass die, es war ja Pfingsten in Jerusalem und viele Juden sind gläubig geworden und dass durch diesen Anlass es dann auch so gekommen ist, dass die Kreter, aus welchen Gründen auch immer, sie waren ja dann Pfingsten auch die Zeit, wo sie Jerusalem besuchten, dass sie dadurch den Einfluss bekommen haben, sich bekehrt haben, an Jesus gläubig geworden sind und dann sind sie wieder zurück zu ihrer Insel gekommen und Paulus und Titus haben sie dann dort besucht und ermutigt und geleitet. Das heißt dann, dass Paulus weitergereist ist, irgendwo im Asia-Gebiet, man weiß das nicht so genau, ich weiß, die Stadt hieß, glaube ich, Nikosophis oder irgendwie sowas und gibt es wohl heute nicht mehr und es gab viele Orte mit diesem Namen, deshalb war man auch nicht so ganz sicher, wo war er denn jetzt? Aber es war die Zeit, wo er auch den Brief geschrieben hat an Timotheus in Ephesus damals. Okay, er schrieb diesen Brief und wenn man dann so ein bisschen auch an anderer Stelle liest, dann stellt man fest, es muss wohl ein heftiges Pflaster gewesen sein, Kreta, weil da gibt es so einen Vers, wo man so ein bisschen sagt, oh, wie klingt das denn? Aber da ist die Rede von, die Beschreibung, Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche, das ist so ein nach alter Übersetzung so ein biblischer Vers, der dann von Paulus dort so benannt wird. Aber ich sage mir, das könnte auch auf andere Orte zutreffen. Das muss nicht nur auf Kreta zutreffen, diese Sache. Und Kreta ist mir eigentlich recht bekannt durch viele Dienstreisen oder wir waren auch privat mal da. Also ich habe da nur Menschen wie du und ich gesehen. Vielleicht ist das schon der Punkt. Vielleicht sagt das schon einiges, wenn es so ist. Ja, Menschen in ihrem alten Leben werden dort beschrieben und das ist in dem dritten Vers der Fall, was wir vorhin gelesen haben, was vorher war. Aber wir sollen da jetzt erinnert werden. Zu Paulus vielleicht auch noch, wir lesen hier in dem Vers 1 eben auch über Macht, Mächte und was war das noch? Das Wort verloren, staatliche Gewalten und Mächte untertan zu sein. Paulus war kein Politiker, der jetzt dagegen aufgestanden wäre und hätte jetzt gesagt, ich gründe jetzt eine Partei sowieso und jetzt gehen wir dagegen an, sondern er spricht von Untertan und Gehorsam. Und es ist so, dass wir mit diesen Situationen leben und unter ihnen da sind und dort zu jedem guten Werk bereit sein sollen. Ja, das ist unsere Welt, so wie sie auch als Schöpfung gemacht worden ist. Aber diese Schöpfung wird neu werden, was die Welt betrifft. Und bei uns hat das schon angefangen in unserem Leben, eine neue Schöpfung. Aber trotzdem hat der Paulus Stellung bezogen. Dienstreise in Athen auf dem Areopog, das ist so ein Platz gewesen in Sichtweite zur Akropolis. Das war dieser Punkt, wo Paulus Bezug genommen hat, weil er mit Menschen zusammenkam, die, ich hatte gesagt, er hat Stellung genommen, weil er mit Menschen gesprochen hat, die in einer gewissen Stellung waren, dass es eben auch die Menschen erreichte, die Botschaft von dem unbekannten Gott in diesem Fall, die Botschaft von Jesus auch an die Machthaber herankommt, was die im Einzelnen damit machen, in ihrer Gebundenheit, was die Gewalten und was ihren Hintergrund angeht, aber eben doch, dass sie es hören und deshalb ist es gut, dass wir schon Stellung nehmen, in einem Maß, dass wir eine gute Botschaft weiterzugeben haben. Interessant ist, dass Paulus auch immer Menschen angesprochen hat. Er ist nicht mit einem Plakat durch die Gegend gegangen, sondern er hat Menschen angesprochen und das bewirkt Veränderung. Und das Geht bei mir genauso und ich denke bei uns allen. Auch wenn das nicht immer so gut ankommt, ne, diese Botschaft. Wer will sich denn schon gerne verändern? Das bedarf natürlich schon etwas. Aber dafür ist Gebet sehr wichtig, dass wir eben auch für die Herrschaften und Gewalten beten. Das ist ein Hauptpunkt. Wir haben letzten Sonntag von Gebet gehört. Friedhelm Holthus hatte in der Videopredigt das extra nochmal beschrieben. Es geht hier in unserem Text, gerade in den ersten beiden Versen, da werden so Haltungen aufgezeigt. Und zwar, das sind zum einen 7 Tugenden. Ne? Und da ist es, wie wir sein sollen. Aber es gibt auch Laster, ne, die dann im nächsten Vers aufgetan werden. Und daran erinnert uns, wie wir uns verhalten sollen. Also niemand zu lästern, nicht streitsüchtig sein, milde sein und so weiter, sanftmütig gegen allen Menschen uns erweisen. Und wir wissen, was wir in der Vergangenheit getan haben, wo wir ungehorsam waren, in die Irre gingen, Begierden, Lüste folgten, neidisch waren und gehasst haben. Das war also unser altes Leben vorher. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Retters erschien. Jemand sagte mal, es gibt Bücher, die erschienen. Jemand erschien oder jemanden erschien ist. Da gibt es so verschiedene Aussagen. Es erschien vor Gericht oder es erschien bei der Arbeit. Und das kommt ja irgendwie mit Scheinen. Ne? Das heißt, mancher erscheint bei der Arbeit und man verdreht die Augen. Das kann auch passieren. Ne? Also die Erscheinung ist unterschiedlich. Aber hier geht es um die göttliche Erscheinung ins Dunkle dieser Welt. Da fing alles an, dass Jesus geboren wurde und die Verlorenheit aufgehoben wurde durch den Retter Gott, der auf den Plan trat. Und Gott ist ein Menschenfreund. Das zeigt sich hier in dem Vers. Er mag uns. Das schon, bevor du überhaupt denken konntest, mochte er dich. Das ist, ja, es rührt einen an, ne? Ist so, das ist echt cool. Wer kann das sonst tun als unser Gott? Seine Liebe uns so zeigen. Das macht er bei jedem in verschiedener Art, ne? Er weiß, wo er uns abholen muss, wo wir offen sind für sein Reden und für sein Wirken. Es gibt in der Welt viele Menschenfreundlichkeit oder Menschenfreundliche, die Dinge machen, wo man sagt, Respekt. Hätte ich nicht gedacht, dass einer sowas macht. Aber so lobenswert wie es ist nicht errettend. Du kannst, mir fiel so ein, ja, Mahatma Gandhi, ne? Da weiß man so viel Gutes drüber, seine Art und wie er menschenfreundlich war und seine Jünger, die ihm gefolgt waren, auch diese Haltung hatten, das ist alles sehr lobenswert, aber es ist nicht rettend. Da ist die Begrenzung der Menschlichkeit und das sind die Begrenzungen und da kommt Gott hinein. Andererseits wollen wir ja auch nicht verkennen, wenn wir an Obdachlose denken. Das erzählt, irgendwo habe ich das neulich gehört, das war in irgendeinem Interview, wo einfach diese Menschenfreundlichkeit gegenüber Obdachlose zum Vorschein kam, wo man sagt, boah, ist das doch cool, dass sie das macht. Oder Krisengebiete. Oder Eike, was du sagtest, unsere Spende, die wir zusammengelegt haben. Das ist schon wirklich eine tolle Sache. Wobei ich da schon den geistlichen Hintergrund sehe, nicht? Nicht dieses Allgemeine, muss man dazu sagen. Aber das wundert mich manchmal, diese Aufrufe, die dann auch gemacht werden. Und dann heißt es plötzlich, ja, da und da wurden 1 Million gespendet, kam zusammen. Das ist schon toll, und ich denke manchmal, dass dort etwas angesprochen wird, was vielleicht noch von Frühzeit, weil früher war es so, dass in den Schulen noch die 10 Gebote gelehrt wurden und da wurde das mit Gott gemacht und die Regierung sowieso, dass sie mit Gottes Hilfe gesagt haben. Also etwas, was verankert war, auch in den Herzen, und in solchen Momenten, denke ich, kommt das manchmal heraus. Aber Jesus ist erschienen in der Person, wie Gott sich das gedacht hat. Und er ist der Retter. um uns von all den Gebundenheiten, von der Herrschaft des Teufels in dieser Welt uns zu retten. Wir sind davon getrennt als Menschen gewesen, und wenn er kommt und du ihn aufnimmst, dann bist du gerettet. Wir möchten nicht mehr ohne ihn leben und ihn annehmen. Die, die es nicht machen, sind noch gebunden in dieser alten Geschichte, aber es gibt einen Weg raus aus dieser Situation. Und Gottes Antwort und Lösung dafür, dass er Erbarmen zeigt und den Ausweg in Jesus aufzeigt, der größer und stärker ist. Unser Gott ist größer, stärker. Wir singen das. Sagst du vielleicht, ja, aber wo kommt der Teufel denn her? Ja, gehört auch zur Schöpfung. Aber wir wissen auch, dass es ein gefallener Engel ist, Lucifer gewesen ist, der diese Richtung dann eingeschlagen hat und Menschen gebunden hat. Aber diese Lösung, die in Jesus ist, das war die Rettung, die von Gott selber kam. Und das zeigt die große Menschenliebe. Ich habe manchmal gedacht, wie gut, der eine hat vielleicht weniger Sünden, den kannst du ja, das kann ich mir vorstellen. Dann, wenn das welche sind, die viel verbockt haben im Leben, dann sagt man ja, das passt vielleicht noch gerade rein, aber wenn es heißt, Schuld, alle Sünden, stell dir das mal in einer Summe vor. Ich denke, das ist schon krass. Da ist die Liebe Gottes, keine Sünde kennt, und da ist dieser riesige Berg. Also muss Gott schon was als Gegengewicht gehabt haben, ne? Und von Jesus heißt es, dass er keine Sünde kannte, dass er ohne Sünde ist, lesen wir im Korintherbrief. Und er machte sich zur Sünde, Gott selber in Jesus. Er sagt Nein zur Sünde, aber er sagt auch Nein zu Jesus am Kreuz. Das können wir uns gar nicht so richtig vorstellen. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle aus dem Hebräerbrief, Hebräer 13. Da geht es darum, außerhalb des Lagers hat Jesus gelitten. Innerhalb des Lagers, bezogen auf den Tempel in Jerusalem, da war Gott gegenwärtig. Da war er. Das war immer noch so, naja, Gott ist noch da. Aber man hat Jesus außerhalb der Stadtmauern nach Golgatha gebracht und symbolisiert und zeigt noch mehr dieses Getrenntsein von Gott. Es musste ein so großartiger Schnitt gemacht werden, dass keiner irgendwann ankommen könnte. Es heißt ja, dass unsere Sünde an den Tiefen des Meeres versenkt sind, dass nicht doch irgendeiner noch kommen könnte. Gott, das ist bei Günther noch übrig geblieben. Und ja, Gott sagt nein, nein, Jesus, er hat es vollbracht. Mehr noch als Sünden, gibt es das? Das Böse an sich, was vorhanden ist. Und dann auch das Sündigen wollen, was Menschen machen. Und ein lieber Bruder, der im letzten Herbst verstorben ist, der sagte dann, oder dass die es nicht wollen und doch tun. Also, da ist auch noch einiges in mir drin. Da sagt Paulus, ach, ich armer Mensch, wer soll mich erretten, dass ich da wieder rauskomme aus dieser Nummer. Ja, das Blut des Unschuldigen, Jesus. Und das ist eine Botschaft für mich und für euch zur Freude. Ich glaube, das müssen wir immer wieder wissen, dass wir das auch immer wieder hören müssen, damit wir uns daran freuen. Welch eine Freude, man hat das manchmal im Film schon gesehen, wenn Jesus geboren wurde und in diese Welt kam. Ein großes Jubeln im Himmel. Und später, als Jesus gestorben ist und als der Sieg errungen war, war es ebenfalls ein großes Jubeln. Ich kann natürlich auch traurig auf das Leiden Jesu schauen, ne? Was dort geschehen ist. Wir mögen solche Filme gar nicht sehen, weil es so heftig ist. Zurückblicken ist immer gut, wenn ich auf meine Schuld sehe. Aber dann muss ich auch sehen, der nächste Schritt ist der dritte Tag, wo das Finale stattgefunden hat, wo der Sieg errungen wurde und die Erlösung, wo der Stein weg war. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns gegenseitig immer wieder sagen müssen. Jesus ist mein Retter. Jesus hat mich frei gemacht. Dich auch, Eike? Siehste, das ermutigt mich. Ist noch einer. Und das ist dann eben auch unsere Botschaft. Und ja, der Stein ist weg, das heißt, er ist auferstanden. Jesus lebt. Das wird oftmals, du brauchst Errettung in Jesus und Jesus vergibt dir und du kommst in den Himmel. Das stimmt, aber diesen Nachsatz, wir haben einen lebendigen Gott, das ist so wichtig, dass wir das auch formulieren. Und er kommt wieder, habe ich vergessen, Entschuldigung. Der Punkt gehört natürlich auch dazu, dass Jesus wiederkommt. Wir haben eine lebendige Hoffnung und die sollen wir den Menschen mitteilen. Das kann man auf unterschiedliche Art machen. Ich sah neulich mal auf Bibel TV einen Film, da ging es um einen Bruder, einen älterer Bruder, der hatte so ein großes Kreuz und das schleppte er dann so durch die Straßen mit der Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich weiß den Wortlaut nicht mehr, was er gesagt hat, aber eben das mitteilte. Und dann waren ein paar junge Leute, die hörten diese Botschaft in einer besonderen Situation, aber dann wurde das im Laufe des Films so weitergezeigt, okay, das kam dann plötzlich wieder raus und hat ihm geholfen. Die anderen eben nicht. Ne? Das ist so. Die anderen wurden vielleicht in einer anderen Situation angesprochen von Gott. Aber da ging es eben auch um das Kreuz und wurde aufgerufen zur Buße und sich mit Gott versöhnen zu lassen. Er findet dich und mich an ganz bestimmten Stellen, aber mit Liebe. Das zeigte das auch in diesem Film, es sind immer Menschen beteiligt, du und ich. Wir machen den Unterschied, wenn wir etwas, unser Verhalten, das, was wir an gute Werke, die uns nicht erlösen, aber die wir trotzdem tun sollen, einfach aus Liebe Gott gegenüber heraus, dass das Dinge sind, was gesehen wird und wie wir Zugang finden zu Menschen und manchmal merken wir es gar nicht, ne? Aber das ist so wichtig. Ja, Gott hat alles so radikal anders gemacht, dass wir uns darüber freuen sollen. Das ist nicht nur eine Theorie, sondern ein Fakt, weil alles vollbracht worden ist. Diese Tugenden, von denen wir sprachen, so wie wir uns verhalten sollen, sind auch immer umkämpft. Ne? Das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Kannst du dich nicht darüber aufregen? Kannst du nicht sagen, schick jemanden hin und erschieß den Diktator oder mach irgendwie sowas. Ne? Und wenn man dann sagt, nein, ich bin gehorsam, ich ordne mich dem unter, aber ich bete für den. Ja, ne? Das kann man schlecht. Das kann nicht jeder verstehen, aber ich glaube, dass wir so dankbar sein können über den Heiligen Geist, den er uns on top noch dazugegeben hat, dass Jesus gesagt hat, den Tröster schicke ich euch und in dem ist Kraft und eben auch Freude. Wisst ihr, Freude, wie das aussehen kann? Wer hat das neulich, ich weiß, war das hier, irgendjemand sagte, als ich mich bekehrt habe, habe ich plötzlich alles in einem anderen Licht gesehen, mit anderen Farben. Ja, gut. Ich als realistischer Mensch sagte natürlich, okay, wenn du das denn so empfunden hast, dann wird das wohl so sein. Aber es drückt einfach aus, was es mit uns macht. Übrigens, wenn man klar sehen kann, das ist wirklich gut. Ich hatte ja neulich eine OP mit dem Auge und haben die mir eine neue Linse eingeschoben. Und während der OP siehst du normalerweise nichts oder du siehst nur total helles Licht, weil die natürlich am Arbeiten sind an deinem Auge. Und als dann das alte Material rausgelasert war und so weiter, soll ich ins Detail gehen, das mögt ihr bestimmt gerne hören. Mein Sohn hat neulich erzählt, als ich da fing an zu hören, sagte er, du ja, jetzt komm ihm zum Ende. Der mochte auch nicht hören. Nein, was ich sagen wollte, in diesem Moment, diese neue klare Linse, das konnte ich live miterleben, wo das reingeschoben wurde. Also ich habe noch nie so etwas Klares gesehen. Das war nur ein Moment während des Einfügens, weil anschließend musste er etwas anderes machen und ich konnte das nicht mehr erkennen. Aber da habe ich gedacht, boah, so klar. so klares Wasser, so klar sieht Gott mich. Ich habe es nicht verdient, aber das ist schon so eine Sache. Naja, mal schauen, was das nächste Auge demnächst sagt. Ich will mich freuen im Herrn. Was habe ich gesagt? Ich will? Aha, hängt auch mit der Entscheidung zusammen. Paulus ermutigt uns, Philipper 4, Vers 4, dass wir uns freuen sollen in ihm. Es gibt ja auch so viel Schönes. Auch letzten Sonntag in der Predigt sprach Friedhelm davon, wie das Leben ist schön. Dann kommen dir gleich irgendwelche Gedanken, ja, aber nein, das Leben ist schön. Das hat nämlich Gott geschaffen für uns, für dich, für deinen Hintergrund, wo du gerade bist. Und das dürfen wir auch so annehmen. Klar ist die meiste Freude und das Schönste unsere Errettung. Aber auch mit diesem Wissen kannst du Dinge ganz anders sehen, in einem anderen Licht. Und irgendwann, ja, werden wir bei ihm sein, was uns auch froh macht. Gestern, ich hatte meine Predigt schon fertig geschrieben, gestern Morgen und gestern Nachmittag waren wir noch zu einem Besuch innerhalb der Familie. Da habe ich noch einen kleinen Zettel. Fand ich so cool. Unsere Nichte lebt in Mannheim, war dann zu Hause in Oldenburg und das ist übrigens ein Kind der Gemeinde, die ist, wie alt ist Karen? 33 Jahre alt. Kind der Gemeinde hier. Ne? Die hat alle Kinderstunden und sowas mitgemacht und Teenie-Treffen und all sowas. Sind dann aber vor 20 Jahren nach Oldenburg gezogen. Und das ist dann eben auch schön zu sehen, so als etwas Ältere. Ne? Wenn die Nachkommen dann auch weiterhin den Weg mit Jesus gehen. Aber irgendwie kam es so und sie sprach von einer Gebetszeit, wo sie sich investiert und sagt sie so, haben wir da nicht einen Auftrag zum Freuen und uns gegenseitig anreizen dazu? Vielleicht freuen wir uns deshalb so wenig. Das heißt, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Das heißt, wenn ich zu Reinhard gehe und sage, du, ich hatte letztens eine OP, muss man nicht jeden Tag haben, war auch nicht so cool, aber ich hatte so viel Adrenalin, dass ich das alles mitgehe. Aber dass ich dann sage, du, ich bin so froh, du, ich habe das gesehen, das war so klar, toll, dass Gott das so macht und vor allen Dingen, dass er auch Ärzte hat, die diese Begabung haben und sich einsetzen. Das ist eine coole Sache. Also teilen wir das mit. Ich bin eher so der Introvertierte, der nicht so viel sagt dann. Ich weiß das für mich, und ist auch gut. Ne? Aber eine Haltung, ne? Freude mitteilen. Ne? Ich glaube, da könnte man jetzt viele Beispiele nennen und ihr habt bestimmt eure persönlichen Beispiele, die dazu beitragen. Okay, Endspurt. Jetzt, wo wir mit den neuen Tugenden unterwegs sind, was wir da gehört haben, möchten wir ansteckend sein mit unserer Freude. Und das Typische, wie wir so gestrickt sind, gerade wenn wir so ein bisschen, ne, so ein bisschen einlullen, dass wir sagen, ja, aber ich habe doch wieder neulich, das möchte ich niemandem erzählen, was ich da gedacht habe. Und da sagte auch eben dieser besagte gute Freund, dass es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, von wem er sonst noch kommt, aber ein noch nicht Christ muss sündigen. Bei einem Christen ist es ein Unfall. Das steht jetzt nicht so in der Bibel. Also nur vielleicht zum Verständnis. Also ich konnte mir das vorstellen, wir haben Situationen im Alltag, was definitiv abnimmt und im Laufe, wie wir mit Jesus unterwegs sind, auch immer besser wird. Aber, da kommt auch das Aber von mir, wir wissen, wie wir gestrickt sind und wie die Einflüsse sind und wo wir nachgeben, dass es solche Situationen gibt, dass wir einen Unfall bauen. Aber der Vorteil ist, was wir vorher sagten, die Sünde ist erledigt. Das heißt, ich kann zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, gestern diese Situation, ich bitte dich um Vergebung. Und das tut er, sagt, ja, Jesus hat es vollbracht. dann kann ich ja weitermachen, sagen schlaue Leute, wenn das so einfach ist. Aber ich glaube, da ist etwas, das Liebesverhältnis zwischen dem Vater und mir, das verändert sich. Und ich möchte das gar nicht. Ne? Ich möchte nicht mehr weitermachen. Paulus sagt, das sei ferne. Also, nicht aus Werken, nicht aus Besserwerden oder Training, wie es im Sport üblich ist. Wobei Sport ist gut, ne? Also ich liebe Sport und sich da zu trainieren ist auch gut. Und dann beziehe ich das auf unser Leben zu trainieren. Ich komme in den Gottesdienst, ich höre Gottes Wort oder ich gehe in eine Kleingruppe oder etwas. Das ist ja das geistliche Trainieren. Also das hat ganz wichtig seinen Platz. Also die Menschenliebe unseres Erretters, hatte ich mir aufgeschrieben, ist es, die uns der Sünde für abgestorben sein lässt. Und weil der Vater mich so liebt, so möchte ich gar nicht mehr sündigen. Und diese Haltung, die kriegt Schub vom Heiligen Geist, von unserem Vater, dass wir darin einfach stärker und, wenn ich sage, besser werden, besser ist nicht das richtige Wort, aber wachsen, ne? Das machen wir. Vater liebt uns, hatten wir gehört. Und am letzten Sonntag, ich zitiere nochmal die Predigt von Friedhelm, es geht um diese Vorstellung, ja, da sind jetzt hier 30 Leute. Hat Gott denn so viel Platz in seinem Herzen? Und Friedhelm hatte gesagt, dass er das bezog auf seine Ehe und auf das, dass sie dann die Schwangerschaftszeit hatten. Und als Mann, das kann ich eben sehr gut nachvollziehen, ist das so ein bisschen, wow, wow, man macht sich seine Gedanken, wo soll das Kind schlafen und dies und das. Das ist ja alles noch so eine gute Sache, aber kann ich mein Kind denn lieben und so. Mutter hat da eine ganz andere Beziehung dazu. Das hat er so ein bisschen erzählt und dann ist das Kind da und du freust dich, weil das einfach, du merkst, für dieses Kind habe ich ein ganzes Herz voll Liebe. Und ihm ging es wohl genauso, wie es mir damals auch ging. Dann sagte ich da zu mir, ich bin schwanger, okay. Ja, ist ja auch schön. Also ein zweites Kind. Und ja, und dann kam irgendwann auch der Gedanke, wie willst du diese Liebe teilen? Ne? Das ist, ich weiß nicht, ob jemand das kennt. Ist vielleicht auch natürlich. Und als das Kind dann da war, dann war das okay. Und dann hat man ja dadurch gelernt, dass das funktioniert. Dann haben wir ja 5 Kinder bekommen und sind sehr dankbar dafür. Wie ist das mit Gott? Ne? Wenn Gott das so in uns hineingelegt hat, so eine Gedankenwelt, wie ist das? Und feststellt, ja, es geht, es ist Liebe genug da. Dann hat Gott auch für euch 30... Ihr wisst, dass das hier nicht Grenze ist, ne, in diesem Raum, das geht natürlich weiter. Aber dann kann man sich vorstellen, in Gottes Macht und Kraft und in Gottes Umfeld, in Gottes Herzen ist so viel Platz für dich und für mich. Vaterbild. Ich sage das jetzt einfach mal so, weil es nicht so direkt zum Thema gehört, aber als ich stolperte gestern über Vaterbild und habe gesagt, es gibt viele Situationen, wo man ein Vaterbild hat, was vielleicht nicht so dem entspricht, was man als Vater sich vorstellt. Und ich habe auch reflektiert mit meinem Vater und habe auch einige Sachen festgestellt, wo ich gedacht habe, das möchte ich eigentlich besser machen, anders machen. Wenn du also so ein Vaterbild hast, ich glaube, dass du das mit einem ernsthaften Satz im Gebet sagen kannst und ihm sagst, himmlischer Vater, füll mein leeres Herz, was diesen Punkt angeht, mit deiner ganz persönlichen Liebe für mich. Das macht Gott. Gott ist der Vater aller Väter und sieht dich. Das ist ja unsere Jahreslosung. Gott möchten wir gerne immer nahe sein. Und das ist jetzt ein Punkt, den ich mir nochmal aufgeschrieben hatte, vielleicht habt ihr davon gehört. Es hängt auch mit einer Entscheidung zusammen, wenn du Gott nahe sein möchtest. Er möchte unbedingt nahe sein, aber seit Mitte oder Ende Januar wird so auch auf YouTube und im Internet verbreitet, in der christlichen Szene, sag ich mal. Und da gibt es einen Ort in Kentucky, Asbury heißt sie, und in den USA. Und das ist eine christliche Universität. Und die haben regelmäßig ihre Gottesdienste auf dem Campus da. Und die hatten eine Versammlung gehabt im Januar, wo sie gesagt haben, wir können gar nicht aufstehen und weggehen. Und ich habe da so ein paar Sachen mir angeguckt und habe gesagt, das ist einfach cool. Du möchtest einfach da bleiben, weil Gottes Gegenwart da ist. Aber das war auch die Bitte, die ausgesprochen wurde, Herr, wir möchten deine Gegenwart haben, wir möchten in deine Gegenwart kommen. Das haben die Studenten auch gesagt, angesichts der wirtschaftlichen Situation in dieser Welt. Sie hatten viele Fragen und wussten nicht, wie geht's weiter, und ist ja gut, wenn man sich dann nach Gott ausstreckt. Und das haben die dort gemacht, und die erzählen, dass diese Gottesdienste kein Ende haben. Gut, wenn der Unterricht läuft, sind es weniger, aber wenn Freizeit ist, die hatten da eine kilometerlange Schlange, wo die Leute für eine Weile in die Gegenwart Gottes, in diese Räumlichkeiten reinkamen. Das hat mich beeindruckt. Und deshalb denke ich auch, wenn wir diese Haltung vor Gott haben, und da möchte ich auch gerne für beten gleich, dass in diesen Gottesdiensten, es war nicht so, dass es jetzt vordergründig um Heilungen ging oder dies, sondern es einfach in Gottes Gegenwart kommen. Und was daraus geschieht, ist natürlich all das, was Gottes Wort uns sagt, dass er wirken wird in unserer Mitte. Also sie nannten es Revival, Wiederbelebung aus der Gegenwart Gottes. Darf ich euch bitten, aufzustehen, dass wir diesen Wunsch nach Gottes Nähe einfach zum Ausdruck bringen, dass wir darum beten und sagen, Gott, du bist genauso hier in unserer Mitte. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und danken dir für Ermutigung, danken dir für das größte Geschenk, was wir in unserem Leben erleben dürften, Herr, dass du uns vergeben hast, angenommen hast, durch deinen Sohn Jesus Christus. Herr, das ist unsere Botschaft. Aber dein Vaterherz ist so groß und du möchtest, dass wir in deiner Nähe sind, Herr. Fällt uns manchmal so schwer, Herr. Herr, aber du siehst, was es ausmacht, wenn wir dir das zum Ausdruck bringen, dass wir das möchten. Herr, auch hier im Leithaus, in unserer Gemeinde, in all den Dingen, die wir so um uns herum haben. Herr, wir möchten den Blick und die Nähe mit dir einfach genießen auch, Herr. Vielleicht ohne viel Worte. Herr, wir wollen uns daran erinnern, an dein Wort, das sagt, dass du da bist, Herr. Herr, verändere unsere Herzen bitte, verändere unser Denken. Herr, die Veränderung, die wir persönlich brauchen und auch in der Gemeinde selber, Herr, die kommt von dir. Herr, das befehlen wir dir an und danken dir dafür. Herr, wenn wir über Heilung reden, dann möchten wir auch dich bitten, dass es hier in unserer Gemeinde geschieht. Herr, wir sehen viele kleine Dinge, klein, Herr, in Anführungsstrichen. Herr, dass wir das erleben, wo du wirkst, Herr. Ich danke dir dafür und dass wir füreinander beten dürfen. Und Dieter, ich möchte das einfach so mit in diesen Kreis mit hineinnehmen, dass du gesundheitliche Probleme hast und nicht weißt, was es ist. Gott sieht dich. Herr, deshalb legen wir als Gemeinde deinen Segen auf Dieter, Herr, auf diese Hüftprobleme. Herr, du weißt, was es ist. Und vertrauensvoll, Herr, möchten wir uns an dich wenden. Gott, du bist größer. Gott, du bist größer.
Amen.
Sei gesegnet. Herr, du siehst auch die Dinge, wofür gebetet haben, wo noch keine Heilung sichtbar ist, Herr. Auch das bringen wir dir und wollen festhalten im Glauben, Herr, dass es geschieht, weil du es sagst, Herr. Amen. Amen.